Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Wir reden hier gleich über ein Buch mit lauter Fragen. Zum Beispiel diese: Darf ich bei einer Beerdigung lachen, wenn dem Priester die Urne abrutscht? Die Publizistin Mareike Kaiser hat eine Antwort auf diese und 100 weitere Fragen aufgeschrieben, wobei sie gleich im Titel ihres Buches sagt: Ich weiß es doch auch nicht. Wie sie trotzdem Antworten gibt und welche, darüber spreche ich gleich mit ihr hier im Deutschlandfunk Kultur. Das neue Buch der Journalistin und Buchautorin Mareike Kaiser, das heißt Ich weiß es doch auch nicht, 101 entlastende Antworten auf existenzielle Fragen. Und Mareike Kaiser, die sagt über sich selbst, sie habe sich bisher vor allem auch in ihren Büchern mit schweren Themen beschäftigt, mit Ungerechtigkeit, mit Diskriminierung und mit Christian Lindner. In dem neuen Buch geht es nun unter anderem um die Frage, was mache ich mit dem inneren Schweinehund? Kann natürlich auch ein sehr schweres Thema sein für eine einzelne Person. Frau Kaiser, seien Sie willkommen hier bei uns.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, wie ist es denn? Was mache ich mit dem inneren Schweinehund?
Liebhaben und streicheln, habe ich mir gedacht, weil wir leben ja in einer Gesellschaft, wie Sie das schon gesagt haben. Manchmal kann der innere Schweinehund ja schon ganz schön nervig sein. Auf jeden Fall wird einem das so suggeriert von der Gesellschaft, weil wenn der sich meldet, dann funktioniert man ja nicht so, wie man funktionieren sollte. Und ich denke, in einer Gesellschaft, die kapitalistisch ist und auch patriarchal, ist es eigentlich ganz schön zu sagen, ich habe den lieb, den inneren Schweinehund, und setze mich vielleicht mit dem aufs Sofa und streichel den.
Wenn man sich das leisten kann, einfach liegen zu bleiben, oder?
Ganz richtig, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt. Deswegen nenne ich mein Buch ja auch nicht Ratgeber, sondern sehe mein Buch eher als Anti-Ratgeber, weil genau das bei so herkömmlichen Ratgebern immer so ein bisschen außen vor ist. Aus welcher Perspektive gebe ich eigentlich Ratschläge? Für wen funktionieren die und für wen nicht?
Damit sind wir gleich bei diesem Titelwiderspruch, den ich natürlich auch ansprechen wollte, weil wenn Sie sagen, ich weiß es doch auch nicht und über 100 Antworten versprechen, da klafft ja eine logische Lücke dazwischen. Darauf wollen Sie hinaus mit diesem, es soll kein Ratgeber sein, sondern Sie erzählen einfach von Ihren Erfahrungen.
Ja, erstmal ist es mein Humor. Ich finde das witzig, da ich weiß es doch auch nicht drauf zu schreiben. Und in Humor steckt ja aber meistens auch mehr als einfach nur ein Witz. Ich finde das sehr entlastend, eine Person zu haben, die sagt, du, bei dieser Sache weiß ich auch nicht so genau weiter. Ich kann dir mal erzählen, wie ich das machen würde oder auch vielleicht, wie ich es nicht machen würde, und dann nimm dir davon, was du brauchst. Ich finde das besser als zum Beispiel TikTok-Life-Coaches, die sagen, du musst jetzt 1, 2 und 3 machen und dann wird dein Leben besser und du hast Geld und eine erfüllte Beziehung, und dann probiert man das und merkt so, oh Gott, das funktioniert ja gar nicht.
Das ist auch so das sozusagen mediale Umfeld, in dem Sie Ihr Buch sehen, zum Beispiel TikTok-Coaches oder die Ratgeberliteratur, also da, wo einem viel zu viele Ratschläge aufgedrückt werden.
Also ich würde sagen, dazu ist es auf jeden Fall ein ganz guter Gegenpol. Mhm. Also generell würde ich sagen, wehrt sich mein Buch gegen bestimmte Schubladen. Also ich kann mir das auch total gut in einer politischen Buchecke vorstellen, weil eigentlich in jedem, oder sagen wir eher so, nicht in jeder Zeile, aber zwischen jeder Zeile auch Politik steckt. Das, was Sie eben gerade schon angesprochen haben. Wer kann sich das überhaupt leisten, sich mit dem inneren Schweinehund aufs Sofa zu legen? Wer kann sich das leisten, zu sagen, Kapitalismus und Patriarchat, ihr könnt mich mal, ich mache mir jetzt einen gemütlichen Tag. Dahinter stecken ja auch immer politische Bedingungen. Also wer, für wen funktioniert das und für wen funktioniert das nicht? Genau, ja, von daher finde ich, also ist es ein Buch eigentlich gegen diese Schubladen, und es passt deshalb überall hin, finde ich.
Diesen Ansatz, ich weiß es da auch nicht. Ich habe eine Frage gefunden, wo Sie den wirklich voll durchziehen. Bei der Frage, wie lerne ich Geduld, steht als Antwort drunter, weiß ich wirklich nicht.
Mhm. Und noch besser wird es ja, weil es ja Illustrationen gibt in dem Buch von der tollen Illustratorin Slinger. Und ganz oft hat sie eigentlich eher nur so meine Antworten illustriert, und bei dieser Antwort hat sie dann nochmal extra in ihre Handschrift drunter geschrieben, ich weiß es auch nicht. Also wir sind da schon mal zwei, und ich finde wirklich, dass das auch entlastend ist, zu wissen, ich bin mit meiner Ratlosigkeit nicht allein. Ich zitiere ja ganz am Anfang in meinem Vorwort auch Hannah Arendt, die gesagt hat, wir sollten die Ratlosigkeit zu unserer gemeinsamen Sache machen. Und das versuche ich mit dem Buch, eben Leuten zu zeigen, du bist nicht allein, und ich finde, das ist sehr entlastend.
Wie kam es aber überhaupt dazu? Sie haben vorher Bücher veröffentlicht, eins zum Beispiel Das Unwohlsein der modernen Mutter oder eins mit dem Titel Wie viel, was wir mit Geld machen und was Geld mit uns macht. Also Bücher, die sich auf ein Themenfeld jeweils konzentriert haben. Jetzt dieses Buch 101 Frage. Also
ein Rundumschlag.
Genau, die ganze Welt eigentlich ja. Da drin. Wie kam es zu diesem Buch?
Über Instagram tatsächlich. Also ich bin da sehr aktiv, weil ich den Austausch mit meinen LeserInnen total schätze, auch da einfach viel Ideen herbekomme und den Austausch eben sehr schätze, weil man da dann ja merkt, was interessiert die Leute eigentlich und vielleicht auch was nicht. Und es gibt ja, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, so Instagram-Fragerunden. Manche Leute setzen sich so in Zug und sagen, ich sitze jetzt 6 Stunden im Zug, stellt mir alle Fragen, die ihr fragen wollt. Ich glaube, manchmal sitzen die gar nicht im Zug, sondern tun einfach nur so, um diese Fragerunden zu machen. Naja, auf jeden Fall habe ich da auch mitgemacht und dann kamen ganz, ganz viele Fragen von den FollowerInnen. Und ich dachte dann irgendwann, warum fragt ihr mich das eigentlich? Weil ihr kennt mich, also ich kenne euch gar nicht. Ihr habt natürlich das Gefühl, mich zu kennen. Das ist ja manchmal so ein bisschen dieser Trugschluss auf Social Media, dass die Leute dann denken, ah, das ist sowas wie meine beste Freundin. Ich weiß aber gar nicht, wer diese Leute sind. Mhm. Und dann waren das wirklich zum Teil auch sehr private Fragen, wo ich dann so dachte, ist es wirklich so, dass du keine Person hast in deinem Umfeld, mit der du darüber sprechen kannst? Und ja, die Antwort war wahrscheinlich ja. Und dann habe ich mir so ein bisschen so einen kleinen Spaß draus gemacht und eben so geantwortet, wie ich mir das so vorstelle von so Life-Coaches, aber feministisch und antikapitalistisch. Und das hat mir total viel Spaß gemacht und das hat den Leuten total viel Spaß gemacht. Und dann dachte ich, okay, vielleicht kann ich ja ein Buch draus machen und das konnte ich.
Und sind es jetzt auch diese Fragen, die Sie tatsächlich von Ihren Followerinnen übernommen haben
ja,
für das Buch?
Ja, also nicht komplett natürlich. 101 Fragen sind ja ziemlich viele, aber ich würde schon so sagen, 60-70% kommen wirklich daher. Ein paar habe ich mir auch selbst ausgedacht. Ich bin ja Journalistin geworden, weil ich Fragen liebe. Mhm. Manchmal sogar mehr als Antworten. Und dann genau auch mit FreundInnen überlegt. Ich habe mir dann so, habe so geguckt, wer sind eigentlich die besten FragestellerInnen in meinem Umfeld und habe so ein bisschen gesammelt. Aber ja, die meisten kamen tatsächlich von Instagram, von meinen FollowerInnen.
In dem Buchtitel steckt das ja auch mit den existenziellen Fragen. Das ist noch so eine Ironieebene, denn es kommen dann Fragen, zum Beispiel sollte ich Schuhe mit Absatz tragen? Wie schneide ich Zwiebeln ohne zu weinen? Oder gibt es die perfekte Jeans? Das sind jetzt in einem ironischen Sinne existenzielle Fragen, oder?
Naja. Ich komme jetzt gerade von der Leipziger Buchmesse und ich kann Ihnen sagen, da ist es ziemlich existenziell, ob man hohe Schuhe trägt oder nicht. Wenn man das nämlich einen Tag versucht, kann man danach nicht mehr weitermachen.
Wobei Sie sich dafür entscheiden, ne?
Ja, also jetzt bei der Buchmesse habe ich es zum Beispiel so gemacht, dass ich meine hohen Schuhe immer in einer Tüte dabei hatte und wenn ich auf eine Bühne gegangen bin, habe ich die angezogen und ansonsten bin ich über die Leipziger Buchmesse mit meinen Turnschuhen gelaufen.
Jetzt ist ja, also Sie machen ja diesen Move und sagen, ich gebe keine Ratschläge, sondern ich erzähle von mir, wie ich es machen würde und zweifle da ganz viel. Trotzdem machen Sie ja Ihre eigenen Lebenserfahrungen zu einer Art Modell für andere. Ne? Sie setzen Ihre eigene Lebenserfahrung als relevant. Da muss man ja auch erstmal daran glauben, dass das, was man in seinem eigenen Leben erfahren und reflektiert hat, dass das wirklich für andere relevant ist. Ist das für Sie ganz naturgegeben sozusagen oder müssen Sie sich das erarbeiten?
Tolle Frage. Danke dafür. Sorry. Ich würde sagen, dass das gerade für eine Person wie mich, die als weiblich wahrgenommen wird, neurodivergent ist, gar nicht so auf dem Tablett liegt zu sagen, schreib jetzt mal Bücher, mach das mal. Ich bin zum Beispiel auch noch Arbeiterkind, habe nicht studiert, bin damit im Journalismus auch eine Ausnahme. Nee, das ist nicht einfach so naturgegeben, das ist auch erarbeitet und ich habe irgendwann mit bestimmten Erfahrungen, die ich gemacht habe, zum Beispiel, dass mein erstes Kind behindert zur Welt gekommen ist, im Alter von 4 Jahren gestorben ist, dann eben diese Klassismusgeschichte in meinem Leben, also die Diskriminierung aufgrund der sozioökonomischen Herkunft, habe dann irgendwann gemerkt, das sind gar nicht unbedingt Dinge, für die ich mich schämen muss, sondern das sind Dinge, die eine gesellschaftspolitische Relevanz haben. Und das habe ich dann eben auch dadurch gemerkt, dass ich irgendwann dazu veröffentlicht habe und dass ich dann auch Rückmeldungen dazu bekommen habe und eben ganz oft auch diese Rückmeldung, von der ich Ihnen eben auch schon erzählt habe, ich bin nicht alleine. Das fühlen dann ja auch die anderen. Und dadurch, glaube ich, habe ich mir das erarbeitet zu merken, doch, das ist wichtig. Und ich glaube, das ist auch was ich total gerne weitergeben möchte, dass natürlich nicht nur meine Stimme wichtig ist, sondern noch viel, viele andere Stimmen mehr, auch marginalisiertere Stimmen als meine. Und ja, dafür bin ich dann ganz gerne Projektionsfläche. Und das Gute an so einem Buch ist ja aber, dass ich das ja in der Hand habe, wofür ich das bin. Also manchmal ist das natürlich auch übergriffig oder wird von außen übergriffig behandelt, so als Projektionsfläche, weil man dann so denkt, ah ja, die erzählt ja auch viel privaten Kram, dann kann ich da irgendwie Grenzen überschreiten. Aber das ist eben das Gute an dem Buch, da kann ich meine Grenzen setzen. Ich habe ja entschieden, welche Fragen ich beantworte und auf welche Art ich das mache.
Und damit alle mitkommen, was meinen Sie, wenn Sie sagen, Sie sind neurodivergent, wenn das nicht zu persönlich ist?
Ist total okay, also sonst würde ich es auch nicht ansprechen, ich habe ja. ADHS.
Mhm. Ich habe es gesagt, Ihre Bücher davor waren eben eingehende Auseinandersetzungen mit einzelnen Themen, jetzt diese wilde Achterbahnfahrt mit diesem Buch. Sind Sie jetzt auf den Geschmack gekommen? Weil ein paar Fragen sind ja wahrscheinlich noch offen, ne?
Also ich liebe weiterhin Fragen und Antworten. Ich habe das Buch auch geschrieben, weil ich gemerkt habe bei den Lesungen zu meinen anderen Büchern vorher, mir macht es total viel Spaß, auf einer Bühne zu stehen oder zu sitzen, wie auch immer, zu lesen, mich mit dem Publikum zu unterhalten. Aber dann hatte ich eben immer diese schwierigen Themen und wollte aber eigentlich viel mehr lustig sein, weil ich mich persönlich für witzig halte und das Publikum meistens auch. Und jetzt darf ich gerade Lesungen machen, bei denen das Publikum lacht. Ich muss manchmal abwarten, bis sie ausgelacht haben und kann dann weiterlesen. Und ich kann Ihnen sagen, nichts macht mich glücklicher als das.
Sagt Mareike Kaiser, Ihr Buch heißt jetzt, ich weiß es doch auch nicht, 101 entlastende Antworten auf existenzielle Fragen mit Illustrationen von Slinga, der Comiczeichnerin, erschienen im Penguin Verlag mit 240 Seiten. 23 Euro ist der Preis. Vielen Dank für den Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen sehr.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Es gibt ja die Biologie, es gibt die Zoologie und offenbar gibt es auch, was ich bisher nicht wusste, die Beobachtologie. Die steckt jedenfalls im Titel eines neuen Buches. Das Buch heißt Schau genau hin, das außergewöhnliche Handbuch der Beobachtologie. Giselle Clarkson hat dieses Buch geschrieben und gezeichnet. Das ist eine neuseeländische Karikaturistin und Illustratorin. Die ist bekannt geworden mit Sachcomics über Naturschutz und Umweltthemen. Und ihr neues Buch, das hat sich unsere Kinderbuch- und Sachbuchredakteurin Kim Kindermann angesehen. Hallo Kim, sei willkommen.
Hallo, guten Morgen.
Was ist denn jetzt Beobachtologie? Hat Giselle Clarkson die erfunden?
Ja, also ganz klar hat sie die erfunden. Langeweile war gestern, muss man sagen. Denn wenn wir alle denken, jetzt geht gar nichts mehr, dann geht es los mit den Naturexpeditionen, den ganz kleinen, und zwar direkt vor der Tür. Ach was, schon im Haus fängt das an, hinter dem Vorhang, unter der Fußmatte. Wenn man dann ausgerüstet ist mit Taschenlampe, Lupe, Handspiegel und Kamera, dann kann man dort nämlich die wunderbarsten Kleinstlebewesen entdecken. Spinnen, Schnecken, Regenwürmer, Fliegen, Bienen, Asseln. Und wenn man diesem großartigen Kindersachbuch folgt, dann kann man da wirklich nur wunderbares Leben entdecken.
Asseln, da würde ich mich jetzt erstmal schütteln und weggucken. Aber wenn man dann doch genau hinguckt, wie Giselle Clarkson das will, was erfährt man dann? Was sieht man dann?
Ja, tatsächlich. Sie öffnet den Blick ganz anders und lässt Tiere tatsächlich völlig neu erstrahlen. Nämlich über die Landassel, das lernt man hier in ihrem Buch. Die ist mit den Krabben verwandt. Asseln mögen es klamm. Die leben gern eben, wie man ja weiß, unter modrigen Blumentöpfen und in feuchten Ecken. Und wenn sie Angst haben, auch das weiß man ja, wenn man sie mal sieht, dann rollen die sich so zusammen. Da sagt sie aber, warte mal, nimm die auf die Hand und warte mal, bis deren Schreckstarre loslässt. Dann krabbelt die über deine Hand und das kitzelt total lustig. Und sie erklärt dann aber auch so Sachen, dass im Lateinischen der Name Porc Elius Gaba heißt, was so viel übersetzt heißt wie Schwein klein rau. Das finde ich auch ganz interessant. Also, dass sie wirklich so ganz genau sagt, eben guck hin, mach dir Gedanken, schau, was da los ist. Und sie sagt eben, wenn du dann genau guckst, findest du eigentlich in der Nähe von diesen Landasseln auch unbedingt den großen Asseljäger. Das ist jetzt wiederum eine Spinnenart, die genau nur Asseln frisst am allerliebsten. Und all das kann man, wenn man Zeit hat, wenn man sich bemüht, eben selber rausfinden. Und mit ihren Anleitungen gelingt das schon ganz wunderbar.
Das heißt, das ist jetzt vor allem ein Buch über Insekten, falls jetzt diese krabbenartigen Asseln auch zu den Insekten gehören, keine Ahnung.
Also ich würde sagen, es ist so über die Kleinsttiere, mit denen sie sich widmet. Also sie sagt halt eben das Große, das sieht man ja sowieso schon, aber dieses kleine, feine Leben, das eben diesen Planeten überhaupt erst bewohnbar macht und dass wir ganz häufig das so ein bisschen mit Igittigit betrachten, dem gibt sie hier ganz neuen Impuls. Und sie sagt eben auch, interessiert dich für die Details. Und das ist das Schöne eben, dass sie so den Blick fürs Kleine öffnet. Also zum Beispiel ein Blatt, das ein Loch hat. Da sagt sie, unbedingt hingucken. Guck mal, wie das Loch gefressen ist. Weil wenn es zum Beispiel im Loch ein Loch ist, im Blatt ein Loch ist, dann ist das wahrscheinlich von einer Schnecke geraspelt worden. Wenn es hingegen am Rand angenagt wurde, dann war das wiederum eben eine Blattlaus unter anderem. Und sie sagt, guck auch mal drunter, unter solchen Blättern, die schon angefressen sind, da ist nämlich was los. Da kommen dann die Stinkwanzen hin, da kommen Marienkäfer hin, Feuerkäfer. Und so sagt sie eben, das Leben findet dort statt und du kannst es entdecken. Und das ist ganz, ganz großartig, weil sie eben sich diesen ganz unterschiedlichen Orten nähert. Also ihre Kapitel, in die das Buch auch unterteilt ist, die heißen die feuchte Ecke oder auf dem Gehweg hinter dem Vorhang an einem zugewucherten Fleck. Also sie sagt, das sind die Orte, da geh hin und da wirst du fündig. Und das ist wirklich eine große Freude.
Jetzt habe ich ja gesagt, sie ist eigentlich ursprünglich Zeichnerin, Giselle Clarkson, eben auch Autorin. Wie hat sie jetzt diese Welt im Vergrößerungsglas gezeichnet?
Ja, also fast so mit dem Vergrößerungsglas, muss man sagen. Sie geht eben genauso, wie sie detailreich erklärt, zeichnet sie detailreich. Sie holt die kleinen Tierchen wirklich richtig, richtig nah dran. Und wirklich, man muss es sagen, das Buch ist auch fast schon ein Bilderbuch. Also es ist eine großartige Illustration. Allein die Bilder machen wahnsinnigen Spaß. Also man kann das Buch sich erstmal wirklich einfach nur nehmen und nur die Bilder angucken und muss gar nicht die Texte lesen. Da ist man schon vollauf beschäftigt. Sie sind ein bisschen mit Bleistift gezeichnet, nehme ich an, und dann anschließend nachkoloriert worden. Das macht es auch sehr bunt. Und was ganz gut ist, dass diese Bilder auch den Text eben so konjengal ergänzen und gestalten. Weil zum Beispiel, wenn es dann sowas geht wie über die Nestbauweise der Bienen, da denkt man ja, okay, ja klar, kenne ich doch, weiß ich doch, was los ist. Aber nein, hier erlerne ich, dass es Holzbienen, Urbienen, Pelzbienen, Blattschneidebienen gibt und die alle graben, baggern, nagen sich unterschiedlichste Arten von Nestern. Und die sehe ich dann hier und kann genau gucken, und wie sieht denn jetzt genau deren Fuß aus oder deren Nagewerkzeuge und so. Das sieht man hier alles wirklich sehr genau.
Das hat diese bildliche Ebene dann offenbar, aber man kriegt auch jede Menge Informationen, oder? Du hast vorhin ja schon beschrieben, wie dieser lateinische Name da auseinandergenommen wird.
Genau, also sie hat vor nichts Angst, das muss man auch sagen. Also es ist schon hier auch ein knallhartes Faktenbuch, das hier einem vorgelegt wird, aber eben so spielerisch und so nahbar, dass man nicht diesen Moment hat, dass man so denkt, Biologie, das war noch nie so ganz meins und soll es auch nicht werden. Aber sie erklärt eben schon, wann spricht man von Arten, wie werden Stammbäume erstellt, was ist der menschliche Stammbaum, also auch das macht sie klar. Das ist ja hier an Kinder auch gerichtet, muss man vielleicht nochmal so sagen, auch wenn ich das gelesen habe, als wäre ich sozusagen die Zielgruppe des Buches. Und sie vermittelt das sehr, sehr anschaulich. Sie erklärt gut, sie sagt eben, was ist Taxonomie? Also so ein Wort kommt da auch vor und das zerlegt sie alles ganz genau. Und sie hat da auch gar keine Angst vor. Und damit macht sie das auch nahbar und zeigt, man muss keine Angst vor Wissenschaft haben. Wissenschaft ist dafür da, dass wir die Welt verstehen und ich helfe euch dabei, die Welt zu verstehen. Und ich muss sagen, es ist eine große Entdeckung dieser Autorin und wie sie es gestaltet hat. Und der Moritz Verlag, der die ausgegraben hat mit diesem Buch, da kann man wirklich nur hoffen, dass bald ein weiteres Buch von ihr übersetzt im Deutschen erscheint.
Weil du gesagt hast, für Kinder, ab welchem Alter ungefähr ist das so gedacht?
Also ich denke schon, Grundschulkinder sollten es sein, dass sie so ein bisschen sich tatsächlich auch ein paar Sachen lesend erforschen können. Aber wenn man das begleitend anschaut und selber ein bisschen begeistert ist, dann muss ich ja, also so ein bisschen meine Haltung, ich finde, jedes Buch geht für jedes Alter. Es kommt ein bisschen auf die, wie näher ich mich dem Ganzen selber an.
Giselle Clarkson ist die Autorin und Zeichnerin bei dem Buch Schau genau hin, das außergewöhnliche Handbuch der Beobachtologie. Das wurde aus dem Englischen übersetzt von Katharina Distelmeier und ist im Moritz Verlag erschienen mit 128 Seiten. Für 22 € ist das Buch zu haben. Vielen Dank an Kim Kindermann. Vor allem für jüngere Menschen ist der Autor Marc-Uwe Kling so ein richtiger Star. Mit seinen Känguru-Chroniken ist er dazu geworden. Ich weiß gar nicht, wie oft meine Kinder sich diese Känguru-Chroniken angehört haben. Marc-Uwe Kling, der hat zusammen mit seinen Kindern vor 2 Jahren ein Buch geschrieben und veröffentlicht. Der Spurenfinder heißt das. Und seit kurzem gibt es die Fortsetzung dazu. Der Spurenfinder und das Drachenzepter heißt das Buch jetzt. Das hat er mit seinen 3 Töchtern Johanna, Luisa und Elisabeth geschrieben. Und eine Fantasy-Krimi-Komödie ist das für Marc-Uwe Kling. Mein Kollege Elmar Krämer springt da jetzt mit uns rein in dieses Spurenfinder- und Drachenzepter-Hörbuch.
Ich weiß, ich hätte euch das längst erzählen müssen, begann Elos. Doch es gab nie den richtigen Moment.
Gleich zu Beginn berichtet Spurenfinder Elos von Bergen seinen Kindern Ada und Naru, dass er nicht ihr leiblicher Vater ist.
Anfangs hatte ich Angst, dass ihr euch verplappert und dadurch selbst in Gefahr bringt. Später fürchtete ich, dass ihr es mir übel nehmen könntet, dass ich es euch nicht schon früher erzählt habe. Und ich weiß nicht.
Wer ist unser Vater? Warum leben wir bei Elos? Die Fragen der Selbstfindung ziehen sich als einer von vielen roten Fäden durch dieses Buch, das Marc-Uwe Kling wieder gemeinsam mit seinen Töchtern geschrieben hat. Eine Abenteuergeschichte ist es oder eine Fantasy-Krimi-Komödie, wie es der Autor nennt, über Herkunft, Diebstahl und die Frage, ob Wahlfamilien nicht oft die besseren sind.
Ada wollte etwas sagen, sie war ja tatsächlich wütend, aber gleichzeitig wollte sie ihren Vater trösten, denn das war er doch immer noch, oder nicht, ihr Vater?
Bald wird das Familienleben von einem großen Diebstahl überschattet. Das Drachenzepter wurde aus der Schatzkammer des Königs gestohlen.
Es versteht sich von selbst, dass es vor der Unabhängigkeitsfeier wieder in der Hand des Königs sein muss. Darum beordert der König die besten Spurensucher des Landes in die Hauptstadt.
Klar, dass Elos nicht fehlen darf. Mit anderen illustren Gestalten versammelt er sich also im Königspalast. Mit dabei Silas, der königliche Spurensucher, und Minna von Talheim, eine kampfeslustige Amazone in Ritterrüstung. Beide waren wohl mal ein Liebespaar, doch sind heute ziemlich zerstritten und sticheln sich, was das Zeug hält.
»Ich glaube nicht, dass der Stuhl das Gewicht deiner absurden Montur trägt, Minna«, brummte Silas. »Und ich hätte nicht geglaubt, dass man so viel schlechten Geschmack aufeinander stapeln kann, dass es aussieht wie ein Mensch, Silas. Und doch hat es Juma bei dir geschafft.«
Viele Namen, Orte und zahlreiche Verweise auf die Vergangenheit. Das ist anfangs etwas unübersichtlich, zumal wer Teil 1 der Spurensucher-Saga nicht kennt. Doch dann nimmt die Geschichte fulminant an Fahrt auf. Spätestens als Elos das Zepter sehr schnell findet, ist klar, das kann auch nicht alles sein. Schon bald geht es um Leben und Tod. Als Elos einer Verschwörung auf die Spur kommt, lassen die Verschwörer seine Tochter Ada von einem Nachtmagier in einen komatösen Schlaf versetzen.
War das der Tod? Sie sank immer tiefer. Sie hatte schon vor geraumer Zeit jegliche Orientierung verloren. Das Wasser war so furchtbar kalt. Das Wasser, in dem sie nicht atmen konnte, aber doch nicht ertrank, schien endlos.
Wie immer hat Marc-Uwe Kling auch dieses Hörbuch selbst eingesprochen. Mit unüberhörbarem Spaß springt er in die einzelnen Charaktere, ohne diese unnötig zu überzeichnen. Und auch in den Albtraumsequenzen, die Ada erlebt, gelingt es ihm, eine furchteinflößend mystische Stimmung zu schaffen. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.
»Bringt mir das Drachenzepter. Euch bleibt nicht viel Zeit.«
Der Spurenfinder kann auf seine alten Freunde Silas und Minna vertrauen. Sie stellen sich ihm an die Seite und sind zu allem bereit.
»Ich sehe eigentlich nur eine Möglichkeit«, sagte Minna. »Und die wäre?« wollte Elos wissen. »Wir klauen das Zepter.«
Detailreich der Schlachtplan, präzise die Detailbeschreibungen. Marc-Uwe Kling ist es gemeinsam mit seinen Töchtern wieder einmal gelungen, eine gut durchdachte, mystische Welt zu schaffen, die auf einen Hollywood-reifen Showdown zusteuert. Auch wenn gelegentlich weniger an manchen Stellen mehr gewesen wäre. Ein großer Hörspaß.
»Nicht doch«, sagte Elos. »Zu viele Schmeicheleien machen einen arrogant.« »Davor musst du keine Angst haben«, sagte Naru. »Das bist du doch schon.« »Auch wieder wahr«, gab Elos zu.
Das Hörbuch Der Spurenfinder und das Drachenzepter von Johanna, Luise und Elisabeth Kling und von Marc-Uwe Kling, dem Vater der drei, der hat das Hörbuch auch eingelesen. Im Verlag Hörbuch Hamburg ist das rausgekommen. Jetzt wollen wir uns hier einen Fall von KI-Piraterie anschauen, von unrechtmäßiger Aneignung von Texten für das Training einer künstlichen Intelligenz. Die Schriftstellerin Maike Wetzel erlebt so etwas gerade. Ohne ihre Zustimmung wurden zwei ihrer Bücher in englischen Übersetzungen eingespeist in die Datenbank LibGen oder Library Genesis. Das Facebook-Unternehmen Meta soll diese Datenbank nutzen, um die eigene KI zu trainieren. Und bei Maike Wetzel betrifft das ihren Roman Ellie und ein Buch mit Kurzgeschichten. Jetzt ist sie am Telefon. Ich grüße Sie, Frau Wetzel. Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Wie haben Sie überhaupt jetzt davon erfahren, dass Ihre Bücher in diese LibGen-Datenbank eingespeist wurden?
Ja, also zuerst einmal ist wichtig zu erwähnen, dass es nicht nur mein Buch Ellie ist und eine Kurzgeschichte ist es fairerweise, sondern es sind 7,5 Millionen Bücher und 81 Millionen Forschungsarbeiten betroffen. Und rausgekommen ist das Ganze, weil die Comedian Sarah Silverman hat zusammen mit anderen Autoren in den USA Meta verklagt. Und im Zuge dessen sind die Beweismittel, die in diesem Prozess vorgelegt wurden, öffentlich geworden. Und The Atlantic, dieses tolle Magazin von Jeffrey Goldberg, der wegen dem Militärchat sozusagen berühmt geworden ist, die haben eine Suchmaschine online gestellt, wo man einfach mal als Urheberin, wie ich in dem Fall bin, den eigenen Namen eingeben kann und dann Bass erstaunt ist, was eben da schon gestohlen worden ist.
Jetzt nehme ich an, dass Sie als Autorin sich erstmal mit Ihrem Verlag beraten, als Ihrem rechtlichen Vertreter sozusagen, was man da machen kann. Haben Sie das getan und was hat Schöffling, Ihr deutscher Verlag, dazu gesagt?
Na, Schöffling hat noch eine Reihe anderer Titel eingegeben und festgestellt, dass eben es beileibe auch nicht nur mich betrifft. Und in meinem Fall wäre es eigentlich auch eher der englische Verlag, weil es eben um die englische Übersetzung geht und auch um die Rechte der Übersetzerin in dem Fall, Lynn Marvin. Aber ich habe vor allen Dingen gesprochen mit Katharina Uppenbrink von der Initiative Urheberrecht und mit Nina George vom European Writers Council, auch noch mit dem ehemaligen Chefberater der Europäischen Kommission, Paul Niemitz, die alle drei einfach sagen, es ist ein Skandal solchen Ausmaßes, dass das jetzt eigentlich nicht unerwidert bleiben kann. Und im Fall des European Writers Council kann ich auch andeuten, dass die auf jeden Fall an dem Thema dran sind und dass da was kommen wird und auch die Initiative Urheberrecht wird was veröffentlichen.
Jetzt ist das ja sicher besonders schwierig, wenn es um eine Datenbank geht, die wahrscheinlich ja in den USA angesiedelt ist, rechtlich dagegen vorzugehen. Das geht ja wahrscheinlich nur über das internationale Handelsrecht oder ich habe keine Ahnung. Haben Sie sich da schon weiter informiert, was da überhaupt Möglichkeiten wären, etwas zu tun?
Naja, also es gibt auf jeden Fall schon Sammelklagen in Frankreich gegen Meta von Autoren- und Verlegerverbänden. Es stimmt schon, dass das Ganze komplex ist rechtlich, weil es da zum einen eben diesen Klau von LibGen gibt und zum anderen dann, was Meta wiederum gemacht hat und übrigens auch OpenAI und Mistral, das ist das französische Pendant sozusagen, sollen ebenfalls ihre AI mit den Daten von LibGen trainiert haben. Also das rechtliche Gefüge ist auf jeden Fall komplex, aber was wichtig wäre, dass die europäische Politik die Transparenzpflicht für solche generative AI zwingend festschreibt. Und jetzt ist der Moment, wo man das noch machen kann.
Und denn das hieße, wenn Sie uns das kurz erklären können, was würde jetzt Transparenzpflicht bedeuten?
Naja, das ist das, wo sozusagen Mark Zuckerberg immer sagt, oh, das geht nicht, das ist zu kompliziert. Und es gibt aber von der Initiative Urheberrecht eine komplette Tandem-Studie dazu, die sowohl wissenschaftlich als auch technologisch klar darlegt, dass es absolut trivial wäre, was eben diese Konzerne wie Meta machen müssten, um ihre Quellen offenzulegen. Also weil die jagen ja nicht nur mein Buch, sondern wie gesagt 7,5 Millionen Bücher und 81 Millionen Forschungsarbeiten einfach durch ihren Schredder, so empfinde ich das als Urheberin, und kein Verlag, keine Autorin, kein Film, es geht ja auch um andere Branchen, also es geht eben jetzt nicht nur um die Literatur, sondern es geht um Filme, es geht um Journalismus, es geht um alles, was so in den Medien produziert wird und insofern auch um die drittgrößte Wirtschaftsbranche Europas. Also das darf man ja nicht vergessen. Die Kreativwirtschaft ist die drittgrößte Branche in Europa vor dem Bankensektor.
Jetzt geht es Ihnen um Transparenz, haben Sie uns jetzt erklärt. Geht es Ihnen auch um irgendeine Form von finanzieller Beteiligung, wenn Ihre Texte da genutzt werden für das Trainieren von künstlicher Intelligenz?
Na klar. Also wenn sozusagen man das schon nicht verhindern kann, dann natürlich Money soll rollen.
Das sagt die Schriftstellerin Maike Wetzel. Wir haben über einen Fall von KI-Piraterie bei zwei Texten von ihr gesprochen und sie hat uns deutlich gemacht, dass es sehr viel mehr Bücher und andere Texte betrifft. Haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.